Herzlich willkommen zu Eltern in Balance – Impulse für eine feministische Elternschaft. Dieser Podcast ist für alle Eltern, die Lust haben, neue Wege zu gehen. Eltern, die ihre Elternschaft gleichberechtigt und feministisch leben wollen. Eltern, die wirklich gemeinsam Vereinbarkeit gestalten und zusammen die Verantwortung für alle Arbeiten innerhalb des Paar- und Familienlebens übernehmen möchten. Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du zuhörst und dass es heute um das sehr wichtige Thema Equal Care geht. Ich habe mit Jo Lücke gesprochen über ihr wirklich sehr gutes Buch Fürsorge, warum Equal Care unser Familienleben rettet. Mit Jo habe ich auch schon mal für den Podcast gesprochen. Sie ist die Entwicklerin des Mental Load Tests, hat sich lange bei der Equal Care Day Initiative engagiert und tut das immer noch. Und sie ist wirklich eine Expertin für dieses Thema. Und wir sprechen natürlich über die Bedeutung von Equal Care und über die Wertschätzung von Care-Arbeit innerhalb von Familien, aber auch ja, die Bedeutung dieser Wertschätzung für die gesamte Gesellschaft. Und ja, ich will gar nicht so viel reden. Ich wünsche dir viel Freude mit der Folge. Und ich möchte noch erwähnen, dass diese Folge einen Partner hat, und zwar Love Every. Love Every entwickelt Spielzeug, das immer genau auf die Entwicklungsstufe deines Kindes zugeschnitten ist. Es gibt ein Abo-Format mit Spielzeugsets und dann bekommst du alle 2 bis 3 Monate, je nach Alter des Kindes, ein neues Spielzeugset zugeschickt, das sozusagen ja, zu dem, was dein Kind gerade interessiert, passt. Das sind Sets für Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren. Und wir haben ja gerade noch mal ein Baby, das jetzt 6 Monate alt ist und haben so ein Spielzeugset ausprobiert. Und ich muss sagen, ich habe ja schon viel Spielzeug gesehen. Es ist wirklich richtig gut. Es ist aus nachhaltig angebautem Holz, aus Biobaumwolle und ungiftigen Farben, babysicheren Kunststoffen und so weiter. Und vor allen Dingen ist es wirklich ja spannend zu sehen, was das Kind so damit macht. Der Kochlöffel, der tut es natürlich manchmal auch. Und gleichzeitig ist es natürlich, wie gesagt, nochmal schön, da ein bisschen Abwechslung zu haben und sich auch keine Gedanken tatsächlich darüber machen zu müssen, was jetzt genau für dieses Alter wirklich passt und worauf das Baby oder das Kind Lust hat. Genau, also der Link zu Love Every ist in den Shownotes. Wenn dich das interessiert, schau dir das mal an. Und jetzt viel Freude mit dem Interview. So, ich freue mich sehr, dass heute Jo Lücke in meinem Podcast zu Gast ist. Wiederholt zu Gast, muss man sagen. Es gibt noch eine andere Folge, die ich auf jeden Fall direkt verlinke. Und heute wollen wir über Jos Buch und darüber sprechen, warum Equal Care eigentlich das Familienleben rettet. Willkommen, Jo.
Dankeschön.
Magst du dich, auch wenn es die andere Podcast-Folge gibt, noch einmal vorstellen?
Ja, ich bin Jo Lücke. Ich arbeite als politische Bildnerin und Autorin vor allem zum Thema Sorgearbeit und unbezahlte Arbeit. Und ich habe mich mit dem Thema Mental Load sehr intensiv beschäftigt, aber auch mit Care-Arbeit im Allgemeinen, also in der Familie, aber auch mit der gesamtgesellschaftlichen Perspektive auf Care-Arbeit, der Care-Krise, Fachkräftemangel, Pflege, Flexit, also alle Themen, die da so dranhängen. Mhm. Und ich mache dazu Vorträge und Workshops und habe eben jetzt auch ein Buch darüber geschrieben.
Ja, ein absolut empfehlenswertes Buch. Ich würde sagen, das Buch über Equal Care, das auf jeden Fall alle Eltern lesen sollten, die sich für das Thema interessieren. Man bekommt eben nicht nur praktische Anregungen, sondern versteht wirklich auch das große Ganze. Und wie wir schon im Vorgespräch gerade gesagt haben, es ist ein komplexes, großes Thema, was einfach auch, ja, oft nicht direkt greifbar ist. Es gibt immer noch so die berühmten Abers, in den Gesprächen über Equal Care. Ich glaube, es hat mit dieser Komplexität zu tun. Und ich fand es schön, zu Beginn des Buches hast du so einen Moment aus deiner eigenen Mutterschaft geschildert, als du mit deinem ersten Kind zu Hause warst in Elternzeit und hast so deine eigene, also so ein, das ist ein bisschen so ein Moment, in dem du gemerkt hast, wie selber oder wie stark du eigentlich Selbstcare-Arbeit abgewertet hast oder indem du dich sehr nutzlos gefühlt hast, ne, sowas, so ein Aha-Moment über Care-Arbeit hattest. Was würdest du sagen, was du damals über Care-Arbeit hättest wissen müssen, um das anders zu empfinden?
Also ich glaube, ich hätte jemanden gebraucht, der mir sagt, dass Care-Arbeit auch Arbeit ist und vor allem, der die gesellschaftliche Relevanz von Care-Arbeit in den Mittelpunkt stellt und ja, betont, wie wichtig auch diese Arbeit dafür ist. Ich habe ja Politikwissenschaft und VWL studiert und in meinem Studium ging es eigentlich ganz viel um Gesellschaft und um Wirtschaft. Aber unbezahlte Arbeit wurde dort niemals in keinem Kontext thematisiert. Das kam nicht vor. Genauso wie Themen wie Kolonialismus. Also da gibt es in den letzten 10 Jahren noch große Entwicklungen oder 20 Jahren, von denen ich während meiner Studienzeit noch nichts mitgekriegt habe. Aber da gibt es einfach in der Wissenschaft ganz, ganz große Lücken, wenn es um dieses Thema geht. Das wird da vollständig ausgeklammert. Und wenn man sich mal anschaut, von wem denn die ganzen Theorien und Modelle sind, mit denen man dann arbeitet im Studium, sind das eben meistens Männer, die diese Zweige, diese Wissenschaftsbereiche geprägt haben und deren Care-Arbeit von jemand anderem gemacht wurde in der Zwischenzeit, sodass sie eben in der Lage waren, dieses Thema so stark auszublenden aus ihrem Alltag, dass es auch in ihrer Forschung gar keinen Eingang gefunden hat. Und wenn es hier eine größere Sensibilität dafür gegeben hätte, dass wir eben Familien brauchen, Sorgearbeit brauchen, zum einen natürlich, um uns um Menschen zu kümmern, die sich nicht um sich selbst kümmern können, aber auch ganz grundlegend, um einen gesellschaftlichen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, um einander zu vertrauen, dann hätte das auf jeden Fall für mich einen großen Unterschied gemacht. Denn so, ich denke, wie viele Leute auf der Welt wollte ich auch ja was beitragen irgendwie und mich nutzvoll fühlen oder vielleicht auch ja relevant fühlen. Und in dieser Rolle als Hausfrau und Mutter, die ich dann da hatte mit einem kleinen Baby, hatte ich gar nicht das Gefühl, dass ich das tue, dass ich da was Wichtiges mache in irgendeiner Form, weil es eben noch nie jemand für wichtig erklärt hatte in den 33 Jahren, die ich zu dem Zeitpunkt schon auf der Welt war.
Und ich glaube, also mir ging es tatsächlich ganz genauso mit meinem ersten Kind und ich glaube, es geht ganz vielen Müttern so. Das ist ja, klassischerweise sind es ja die, die dieses Gefühl dann zuerst spüren. Und ich fand das auch so, also das trifft einen ja richtig, genau in diesem Wunsch, was beitragen zu wollen und das Gefühl, ich trage, also nicht bei, ich finde, das kann man da so richtig krass spüren, wie stark dieses gesellschaftliche Narrativ wirkt, dass Care-Arbeit keine Arbeit ist oder nicht. Ja, das wird in deinem Buch ja auch diskutiert, ob es Arbeit ist. Aber sozusagen nicht diesen Wert, den gesellschaftlichen Wert hat, die er eigentlich zusteht. Und wir müssen es aktuell uns irgendwie selbst erarbeiten, ne? Wie wir es beide individuell getan haben und viele andere Elternteile sicherlich auch tun. Also sich dieses Wissen anzueignen und so. Da gibt es viele Möglichkeiten, ne? Das sozusagen sich zu erarbeiten. Und dieses Care-Arbeit ist Arbeit, ist ja was, was ich auch immer sehr versuche zu betonen. Und ich fand es super spannend. Du hast auch argumentiert, es ist eben nicht nur Arbeit. Weil ja, ein großer Teil dieser emotionalen Arbeit nicht wirklich, ja, in Arbeitskategorien sozusagen messbar ist. Magst du darauf eingehen, weil das ist ja wirklich auch ja, ein wichtiger Teil des Verständnisses, was Care-Arbeit überhaupt ist.
Ja, also Arbeit ist nur aus meiner Sicht bedingt richtig. Und dafür muss ich so ein bisschen ausholen und einmal kurz über den Begriff Arbeit sprechen. Und als Arbeit dürfen in der Regel Sachen definiert werden, die Ressourcen und Kapazitäten erfordern und für die es möglich wäre, eine andere Person zu bezahlen. Also Arbeit, wie jetzt Hausarbeit, Putzen, Einkaufen und so weiter. Das ist insofern Arbeit, als dass man diese Tätigkeiten auch an jemand anderes auslagern könnte und die Person dafür bezahlt wird, um das dann zu machen. Das ist eben unsere Vorstellung von Arbeit. Und Care-Arbeit hat jetzt aber auch einen, wie du schon gesagt hast, einen emotionalen Aspekt. Also durch die Durchführung von Care-Arbeit, dadurch, dass man sich umeinander kümmert, entsteht emotionale Bindung. Also wir vertrauen uns stärker dadurch, dass wir uns umeinander kümmern. Und diese Liebe, die da entsteht, oder auch Zuneigung, ein Verantwortungsgefühl, oder emotionale Verbindung, diese ist nicht mehr in Kategorien und Maßstäben von Arbeit messbar, die wir sonst anlegen an Arbeit, die dann zum Beispiel so und so körperlich anstrengend ist oder so und so viele Stunden dauert. Und Care-Arbeit entzieht sich also dieser Messbarkeit so ein Stück weit, weil sie eben diese emotionale Bindung schafft, die durch Geld oder mit Zeit tatsächlich nicht zu bewerten ist. Und was passiert, wenn wir das trotzdem machen? Wenn wir versuchen, Care-Arbeit in Kategorien von Arbeit, Lohnarbeit zu fassen, das können wir sehen, wenn wir zum Beispiel auf die Pflege gucken und darauf, wie eben Pflegedienste für die Arbeit mit alten Menschen bezahlt werden. Und da gibt es dann eben Kategorien wie das Waschen oder das Umbetten oder bestimmte körperliche Bedürfnisse, die dann erfüllt werden. Und es gibt aber keine Kategorie für die emotionale Ansprache, dafür, dass man mit Menschen spricht, mit ihnen redet. Dabei ist das eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür, wie es Menschen geht, auch körperlich. Also tatsächlich gibt es da gute Belege dafür. Je stärker Menschen eben in auch emotionale und Beziehungszusammenhänge eingebunden sind, desto gesünder sind sie auch tatsächlich. Aber diese Aspekte finden eben keinen Raum mehr in diesen Abrechnungssystemen und Kategorisierungen, mit denen dort gearbeitet wird. Und ganz viele Menschen, die diese Berufe ausüben, sagen auch deswegen, dass sie diese Arbeit nicht mehr machen können, weil es ihnen eben nicht reicht, weil sie intuitiv spüren, dass die körperliche Pflege und eben Sauberkeit, Reinlichkeit, Medikamente und so weiter, dass das nicht alles ist, was zu ihrer Arbeit gehört, sondern dass eben auch diese Fürsorge, für die dann bezahlt wird, eben diese emotionalen Aspekte mit beinhalten muss. Und Leute, die jetzt die Pflege verlassen und andere Berufe ergreifen, die halten das emotional nicht mehr aus. Also es ist natürlich auch so ein körperlich anstrengender Beruf und auf vielen Ebenen gibt es da ganz prekäre Arbeitsbedingungen. Aber dieser emotionale Aspekt spielt eine ganz wichtige Rolle, denn es ist mit unseren Vorstellungen von Moral eigentlich nicht vereinbar, Menschen nur zu verwalten, sondern alles, was mit Menschen zu tun hat, hat eben auch diese emotionale Seite, diese fürsorgliche Seite, wie das Wort ja eigentlich auch schon sagt. Und wenn das ausgeklammert wird aus diesen Zusammenhängen, dann fehlt was. Und das ist dann ganz, ganz deutlich spürbar und macht wirklich ganz unangenehme Gefühle auf allen Seiten.
Und ist es das der Hauptaspekt, was wir über Care-Arbeit lernen müssten als Gesellschaft, um sie mehr wertzuschätzen? Oder was müssten wir noch über Care-Arbeit besser verstehen?
Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, die Vernachlässigung von diesem emotionalen Aspekt hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass wir Care-Arbeit nicht als wichtigen Bestandteil unseres Zusammenlebens ansehen. Denn wenn wir uns angucken, wie jetzt das Ideal eines Menschen in unserer Gesellschaft aussieht, ist das eben sehr, sehr männlich geprägt. Männer, die wenig Care-Arbeit übernehmen, die sehr unabhängig sind, die sich auch emotional nicht so binden. Also da sieht man, ne, da kommen ganz viele so Stereotype direkt dann so mit rein. die auch damit zu tun haben, sodass es eben gelungen ist, diesen emotionalen Aspekt total auszublenden und auch gar nicht mehr richtig wahrzunehmen, welche Rolle das für uns alle spielt. Und Care-Arbeit ist so ein Stück weit in die Ecke gerückt. Naja, das brauchen eigentlich nur Leute, die irgendwie unvollständig sind. Das Care-Arbeit betrifft nur Menschen, die nicht für sich selber sorgen können, weil sie eben Kinder sind oder weil sie alt sind oder irgendeine Behinderung haben. Und dabei wird eben der Aspekt außer Acht gelassen, dass diese emotionale Verbindung, dieser Zusammenhalt, der auch durch Care-Arbeit entsteht, uns alle betrifft, jeden Tag in unserem Zusammenleben. Also deswegen werden in Unternehmen Teambuilding-Maßnahmen gemacht, damit Leute sich an ihren Arbeitsplätzen wohlfühlen, damit sie einander vertrauen und dort nicht Angst haben, dass ihnen jemand von hinten in den Rücken sticht oder so. Denn dieses Vertrauen untereinander ist die Voraussetzung dafür, dass wir alle gut arbeiten können, dass wir produktiv sein können. Jemand, der Angst hat, arbeitet nicht gut oder lernt nicht gut, gilt auch für Kinder natürlich, Schülerinnen und Schüler. Stichwort Pädagogik. Also auch hier brauchen wir also gute Vertrauensverhältnisse, die auch durch Care-Arbeit, durch emotionale Arbeit entstehen. Und das wäre ganz, ganz wichtig, hier das stärker ins Bewusstsein wieder zu rücken, weil wir eben alle doch auf diese Care-Arbeit angewiesen sind. Nicht nur, wenn wir in irgendeiner Weise, ich will es gar nicht so sagen, aber defizitär sind, weil uns gerade irgendwie was fehlt, sondern nee, wir brauchen das in unserem Alltag. Und ganz viel von dieser emotionalen Arbeit wird eben durch Frauen dann auch übernommen, die dafür sorgen, dass eine gute Stimmung ist, dass die Kollegen eine Karte kriegen, wenn das Kind geboren ist oder wenn Eltern sterben oder sowas, dass man sich eben umeinander kümmert, freundlich zueinander ist. Und hier bräuchte es eben genauso wie in Bezug auf Hausarbeit oder Kinderbetreuungszeiten mehr Verantwortungsgefühl auch auf Seiten der Männer, die sehr stark eben von dieser emotionalen Arbeit entfremdet sind, um das Ganze, ja, um dem Ganzen wieder ein neues Gewicht zu geben und natürlich auch, um Wege zu finden, um auf das Pflegebeispiel zurückzukommen, diese Form der Arbeit auch wieder mit aufzunehmen in die beruflichen Kontexte. Also wie viel Zeit gibt es denn, um Gespräche zu führen? Wie viel Zeit kann man dafür vielleicht einräumen? Und hier würde ich eben sagen, da braucht man nicht unbedingt eine Vergütung von Care-Arbeit, sondern die Währung in Anführungszeichen, die mit der man arbeiten muss, ist dort eben die Zeit, die zur Verfügung steht, um in Ruhe Dinge machen zu können, um natürlich auch in der Partnerschaft in Ruhe Dinge besprechen zu können, wie man Aufgaben verteilt oder sich zuhören zu können, Kapazitäten übrig zu haben, um eben gegenseitig auch sich emotional begleiten zu können und ganz viele Dinge, die nicht nur in dem beruflichen Kontext, sondern auch in unser aller Privatleben eigentlich zu kurz kommen, weil wir mit unserem Alltag schon so belastet sind, dass da gar kein Platz ist.
Ja, und ich frage mich gerade, ob es vielleicht gut wäre, an der Stelle einmal auch doch zu erklären, warum das eigentlich so ist, also diese androzentristische Perspektive sozusagen auf das Leben und die Aufwertung alles Männlichen und die Abwertung alles in Anführungsstrichen Weiblichen. Das ist ja so, also das ist ja vielleicht wichtig, dass auch verstanden wird, warum das eigentlich so gekommen ist. Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber was glaubst du, das steht, denke ich, noch davor, oder? Also überhaupt nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, wie unsere Blick auf die Welt eigentlich geprägt ist?
Ja, also ich versuche das im Buch ein bisschen kurz zusammenzufassen und es gibt dazu auch ein bisschen unterschiedliche Thesen. Aber ich denke, ein relativ starker Konsens herrscht schon darüber, dass eigentlich biologisch betrachtet das Prinzip der Female Choice funktioniert. Also eigentlich sind es die Weibchen, die die Männchen auswählen und die Fähigkeit der Frauen und der Weibchen zu gebären, wurde ursprünglich als etwas sehr, sehr Starkes wahrgenommen, was dazu geführt hat, dass es wie so eine Art Rebellion dagegen gab und der andere Teil der Menschheit, also die Männchen, versucht haben, einen Weg zu finden, um eben diese reproduktiven Fähigkeiten sich untertan zu machen Und da greifen dann ganz verschiedene Mechanismen und Situationen ineinander, also patriarchale Strukturen, also die Herrschaft der Väter, derer, die eben die Männer sind, ist ja der Legende nach eben aufgrund dessen entstanden, dass die Weibchen die Fähigkeit haben zu gebären oder die Frauen, die sie nicht haben. Und der Versuch, dann diese Fähigkeit in möglichst enge Kategorien zu pressen oder enge Räume zu pressen, um ihnen dann nicht mehr Macht quasi zugestehen zu müssen. Und diese Care-Arbeit dann ins Private zu verbannen, alles, was eben mit der Reproduktion zu tun hat, ist ja eine Folge davon, ein Versuch davon. Und gleichzeitig, und es ist natürlich jetzt nicht mehr im Einzelnen nachvollziehbar, was da vor Jahrhunderten alles passiert ist, wie alt patriarchale Strukturen tatsächlich sind. Aber im alten Griechenland zum Beispiel gibt es eben diese Vorstellung, oder da waren dann die Griechen, hatten den Anspruch, einen möglichst freien Geist zu entwickeln, möglichst unabhängig zu denken und sich von allem Irdischen, allem, was irgendwie so ganz banale Bedürfnisse sind, sich möglichst weit zu entfernen, um eben geistig ganz, ganz stark zu werden, vielleicht sogar gottähnlich zu werden, und alles, was dann irgendwie mit Ausscheidungen oder Lebensmitteln, also Nahrungsaufnahme und also diesen Dingen, die so
alles
ganz und gar nicht gottähnlich sind, zu tun haben, wurden dann abgewertet und den Frauen zugeschoben. Und ja, je weniger quasi die Männer sich damit auseinandersetzen mussten, wie eben ihr Essen entsteht oder wohin ihre Ausscheidungen verschwinden oder ja, wer sich eigentlich um den Nachwuchs kümmert, desto größer war quasi ihre vorgestellte Unabhängigkeit, ihre Gottähnlichkeit. Und die Abwertung hat dann auch eben damit zu tun, dass es eben genau das Gegenteil ist. Also das kennen wir auch aus vielen Religionen ja tatsächlich. Also dass eben der unabhängige Gott ist, der über allem steht, der mit ja seine eigenen Entscheidungen trifft und autonom ist. Während auf der anderen Seite die Frauen diese ganzen irdischen Bedürfnisse befriedigen müssen.
Ja, so das Körperliche und das Geistige sozusagen irgendwie
Genau, so ist dann
trennen
eben
und
so eine Unterscheidung entstanden, auch in Natur und Kultur. Und die Kultur steht eben über der Natur, also die Vorstellung, dass das Kulturelle, das Geistige, ja, und die Forschung, Wissenschaft auch dann die Natur besiegen und über der Natur stehen und es denen es gelingt, sich quasi da zu erheben und nicht mehr von diesen irdischen Bedürfnissen bestimmt zu werden, sondern ja über den Geist eine größere, ja, wie ein höheres Sein erreichen zu können. Und alles, was dann mit der Reproduktion zu tun hatte, gehört dann eben in diesen Bereich der Natur und ist weiblich konnotiert. Gleichzeitig wurde eben auch angenommen, dass die oder der Mythos verbreitet, dass es auch eine Erfüllung ist, eben für die Frauen diese Aufgaben zu machen. Dass es nicht nur, also es ist wie so eine Triebbefriedigung ist, dass man eben auch nichts dafür geben oder bezahlen muss, weil es eigentlich schon, wenn man den Frauen schon einen Riesengefallen tut, wenn sie überhaupt Kinder kriegen können, wenn sie das dürfen, das ist schon das große Geschenk, und weitere Vergütungen oder Ausgleich oder sowas braucht es dann eben nicht, während auf der anderen Seite die Männer sich damit gebrüstet haben, damit nichts zu tun zu haben. Das wurde eben extrem positiv konnotiert.
Ja, und das ist ja auch eine, also du nennst es ja auch Care-Shaming. Also das ist ja eigentlich ein Phänomen, was es uns auch heute in unserem Alltag, jetzt um auch auf die Paarebene zu kommen und gar nicht nur auf, ne, also es ist strukturell ein Problem und ist aber auch in der individuellen Verteilung von Care-Arbeit ein großes Problem, dass es sozusagen mit männlichem Statusverlust in Anführungsstrichen einhergeht, mehr Care-Arbeit zu übernehmen. Das ist ja ein Hindernis, das du beschreibst für Equal Care. Ist es das, also das ist ja einmalseits das Wissen, das uns hilft, das einmal, also ne, zu verstehen, um es dann eventuell dennoch zu tun. Womit denkst du, müssen sich sozusagen, also ist, ja, muss sich das Paar auseinandersetzen, in Bezug auf Care-Arbeit oder eigentlich die Abwertung von Care-Arbeit, vielleicht verkürzen wir es an der Stelle, es ist ja gar nicht nur Care-Arbeit allgemein, sondern eigentlich sozusagen die Nachteile, die Care-Arbeit mit sich bringt, die müssen wir ja anerkennen, um dann damit irgendwie umzugehen, ne? Das ist etwas, was du beschreibst, und weil das ist ja vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv, habe ich noch gedacht, dass ja versuchen, also dass dann viele versuchen, irgendwie sozusagen die Vorteile von Care-Arbeit hervorzuheben, und die sind ja auch, oder ne, ist ja ganz, also sie sind auch für Väter, denke ich, sehr, sehr wichtig zu wissen. Und gleichzeitig finde ich es, es ist ja so ein bisschen auch den Finger in die Wunde legen, vielleicht, um wirklich, ja, das ganze Bild zu verstehen, ne? Warum ist es so wichtig für Equal Care, dass wir uns eben mit den, ja, Nachteilen von Care-Arbeit beschäftigen?
Es ist wichtig, sich mit den Nachteilen von Care-Arbeit zu beschäftigen, weil die oft ja gar nicht so sichtbar sind. Die sind ja oftmals gar nicht unmittelbar einsehbar, wenn es nämlich heißt, na gut, ich bleibe jetzt ein paar Jahre zu Hause mit dem Kind, dann macht man sich ja gar keine Vorstellung davon, was das langfristig bedeutet und welche Einkommensverluste auch damit einhergehen zum Beispiel. Also ich denke, bei den meisten wird die Vorstellung vorherrschen, dass man dann halt mal, keine Ahnung, 2 Jahre raus ist und dann ein bisschen Teilzeit. Und wenn die Kinder dann größer sind, dann startet man wieder durch. Das ist allerdings eine ziemliche Illusion. Das funktioniert nur in den wenigsten Fällen. Und auch Teilzeit bedeutet eben der Verzicht auf viele Karrierechancen, der Verzicht auf sehr, sehr viel Einkommen, was sich dann ganz, ganz schnell auswirkt auf die Rente, die sowieso noch nicht hoch ist. Also auch wenn man tatsächlich alle 40 Jahre schafft, dort Beiträge zu zahlen, reicht das ja noch nicht mal. Und wenn man dann da 1, 2 Jahre aussetzt, macht das direkt einen großen Unterschied und Teilzeit macht auch einen großen Unterschied. Und hier genau hinzugucken, ist auch was total Desillusionierendes. Denn man gibt nicht nur die Illusion auf, dass das alles funktioniert, sondern man muss auch so ein bisschen die Illusion aufgeben, dass jemand anderes für einen sorgt oder dass das mit der Rente irgendwie gut funktioniert. Da muss man dann auch hingucken. Und diese Nachteile sich vor Augen zu führen, ist ganz wichtig, damit man sieht, welche Konsequenzen das tatsächlich hat. Denn es ist ja eben, wenn man das nicht sieht, ist es leicht zu sagen, na dann, was sind denn die 2 Jahre, was sind denn die 3 Jahre, was ist denn das bisschen Teilzeit, wenn man sich nicht vor Augen führt, was dann daraus folgt. Und in dem Moment, wo man aber sich das anguckt und sich darüber klar wird und vielleicht das sogar auch mal durchrechnet. Ich habe im Buch auch ein Beispiel, wie man das durchrechnen kann oder überschlagen kann, welche Konsequenzen das hat. Dann kann man hingehen und gucken, wie gleichen wir das aus? Wie können wir diese Nachteile, die da entstehen, fairer verteilen? Und das wiederum kann dann dazu führen, dass eben Teilzeit auch über beide Partner zum Beispiel verteilt wird. Oder dass man sagt, man investiert in eine weitere Vorsorge. Wenn man dann allerdings feststellt, dass das Einkommen gar nicht reicht, um in eine weitere Vorsorge zu investieren, dann könnte das oder sollte das optimalerweise dazu führen, dass man sich politisch engagiert, um an dieser Stelle eben grundsätzlich eine bessere Absicherung hinzukriegen, und ganz grundsätzlich eben Sorgearbeit besser bewertet und besser stärker in den Fokus stellt. Und jetzt frag noch mal nach, ob du es richtig.
Ja, das absolut. Ich glaube, ich habe auch noch, oder aber das kann an diesen Statusverlust sozusagen gedacht. Der ist ja auch ein Nachteil, zumindest für die Väter. Und das ist ja aber eigentlich das, wo wir das Gespräch gestartet haben, ne? In dem, was wir beide auch gefühlt haben, ne? Beim ersten Kind, dieses Gefühl von, oh, wo ist jetzt eigentlich hier mein Beitrag? Bedeutet ja eigentlich nur, dass der Statusverlust bei den Frauen ist einfach eingebaut, sozusagen, ne? Das ist irgendwie legitim. Und die Väter haben noch die Wahl, sich dagegen zu wehren, sage ich es mal so. So, vermeintlich.
Ja, jetzt habe ich es dann.
Deswegen glaube ich, oder finde ich es eigentlich auch, das zu verstehen, glaube ich, ist ein wesentlicher Schlüssel aus meiner Erfahrung, um diese mit auch den emotionalen Nachteilen, vielleicht müssen wir es so benennen, umzugehen. Und du schreibst ja auch über das sogenannte psychologische Patriarchat. Vielleicht ist da, also ne, das ist ja auch da der untere Teil des Eisbergs. Also nicht nur die sichtbare Ebene, sondern das, was es in uns macht, wenn wir diese abgewertete Arbeit übernehmen. Ich glaube, das ist wirklich ein, also das ist wahrscheinlich auch noch was, was man wirklich wissen muss, als Schlüssel, um mit den Gefühlen, die damit einhergehen, umzugehen. Und ich glaube, Väter kommen damit ja ganz wenig in Kontakt, ne? Weil wenn die irgendwie ihre 2 bis 4 Monate Elternzeit machen, dann erleben sie das ja noch gar nicht. Dann kriegen sie ja eigentlich meistens erstmal Wertschätzung und Anerkennung. Die erleben das ja eigentlich erst, wenn sie wirklich langfristig einen nennenswerten Teil von Care-Arbeit übernehmen. Und das machen ja nur ganz wenige. Das heißt, ne, das ist sozusagen eine Erfahrung, die kollektiv einfach noch überhaupt nicht verankert ist. Was ist meine Frage? Meine Frage ist eigentlich, was ist dieses, oder was ist vielleicht dieser Teil des psychologischen Patriarchats, für die Väter? Und dann können wir ja auf die Mütter eingehen. Vielleicht machen wir es so.
Ja, das Teil des psychologischen Patriarchats für die Väter ist natürlich dieses Care-Shaming, also dafür beschämt zu werden, Care-Arbeit zu übernehmen. Also, dass vielleicht die Kollegen auf einen heruntergucken oder dass man so Sprüche gedrückt kriegt wie: Was bist du denn für eine Pussy? Oder du stehst ja jetzt voll unter Muttis Pantoffel oder spielst du wieder den Hausmann? Und solche Sachen, mit denen man erstmal umgehen muss. Und selbst wenn solche Sprüche nicht kommen, gibt es ja dann Blicke oder man spürt irgendwie so ein Stück weit, dass es da Abneigungen gibt oder dass da an die eigene Männlichkeit so ein Fragezeichen gesetzt wird. Und das ist etwas, dass Männer überhaupt nicht gewöhnt sind. Das ist auch ein unangenehmes Gefühl. Auf der anderen Seite sehen wir das eben bei Müttern, die dann schnell wieder Erwerbsarbeiten gehen, die anders unterwegs sind, die vielleicht sich auch mit, sogar mit einem Baby irgendwie mal 2 Tage Auszeit nehmen oder sowas, die dann dafür beschämt werden, eine schlechte Mutter zu sein und dann eben auf der anderen Seite als geldgierig oder sowas oder faul oder egoistisch oder sowas bezeichnet werden. Hier haben wir mit diesem Care-Shaming vor allem bei den Männern eine große Herausforderung, weil ja wir alle mit bestimmten Normen und Erwartungen und auch Ideen von Männlichkeit, auch von Weiblichkeit aufgewachsen sind, die dann dazu nicht passen. Und man muss tatsächlich ganz viel innere Arbeit leisten, um zu gucken, was da in einem verankert ist, was das mit einem macht, was vielleicht auch eben das Mannsein oder Vatersein für einen selbst bedeutet und sich da sehr ernsthaft mit auseinandersetzen. Denn wenn gewisse Zweifel daran bestehen, dass man diese Elternzeit nimmt, zum Beispiel, oder dass man in Teilzeit geht, um die Kinder abholen zu können oder sowas. Wenn da Zweifel daran bestehen, dass das vielleicht doch die Männlichkeit oder sowas beeinflussen könnte, dann kann das super negative Auswirkungen haben, auch auf die Partnerschaft, wenn man sich eben in seiner Rolle dann nicht mehr wohlfühlt, nicht mehr so richtig als Mann fühlt. Und da zu schauen, was macht es eigentlich mit mir? Was ist mir wichtig als Papa? Ist es mir das wert, quasi diese positive Beziehung zu den Kindern aufzubauen? Natürlich auch mit allen negativen Aspekten, denn das ist ja auch so ein Ding. Care-Arbeit macht ja eben nicht immer Freude und Beziehungs- und Vertrauensaufbau generiert sich nicht nur durch positive Erfahrungen, sondern auch ganz besonders durch negative Erfahrungen. Also wie zum Beispiel Eltern sich in Konfliktsituationen verhalten, erzählt ja dann Kindern ganz viel darüber, wie bedingungslos oder bedingungsvoll sie geliebt werden. Und dann muss man eben auch als Papa durch die Wutanfälle und Konflikte und so weiter durchgehen, um dann dieses Vertrauen aufzubauen. Und da gibt es ganz wenig Erfahrungen damit und wenig Vorbilder auch, auf die man gucken kann. Und dass man tatsächlich auch heutzutage noch schon sehr stark auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, um dann zu reflektieren, was sind so die Rollenbilder, mit denen ich aufgewachsen bin, was ist das alles, was sich da in mir bewegt, welche Gefühle sind das und wie kann ich eben auch Strategien entwickeln, um dann damit umzugehen und dieses unangenehme Gefühl auszuhalten. Denn manchmal geht es auch nicht weg. Also manchmal hilft auch alle innere Arbeit nicht, dieses Gefühl wegzumachen, weil es so tief verankert ist. Das macht aber nichts, weil man lernen kann, das auszuhalten, wenn man dann eben die entsprechenden Entscheidungen trifft und sagt, das ist mir jetzt für die Familie da zu sein, ist mir eben wichtiger und ich halte das jetzt aus und ich, oder es prallt an mir ab, wenn die Kollegen das sagen. Ich fühle da zwar was, aber das verändert nicht meine Handlung.
Und willst du noch kurz ergänzen oder zwei Beispiele nennen? Du hast gerade schon auf die Erwerbsarbeit bezogen, was so Auswirkungen des inneren Patriarchats bei den Müttern sind.
Bei den Müttern ist ja, hat man so diese in der Sozialisation überhaupt diese Vorstellung, dass Mutterschaft grundsätzlich für Frauen ganz wichtig ist, also um so eine richtige, vollständige Frau zu sein. Diese Mutterschaft zu erleben ist wichtig und dann aber auch in dieser Mutterrolle eine gewisse Erfüllung zu finden. Also das führt dann wieder zurück zu dieser Vorstellung, dass es eigentlich als Trieb wahrgenommen wird, die Kinder zu bekommen. Und eine Triebbefriedigung muss ja etwas sehr, sehr Positives sein, etwas per se Positives. Da entsteht dann also ein großer Druck darauf, diese Mutterschaft auch positiv zu erleben und da ganz viel draus zu ziehen. Gleichzeitig, wenn das dann nicht funktioniert, gibt es dann eben das Shaming der Mutter, also das Beschämen dessen, dass sie vielleicht nicht so funktioniert, dass sie vielleicht ihre Elternschaft bereut, aber es muss noch nicht mal das sein. Es reicht ja eben schon, dann vielleicht nach ein paar Monaten in den Job zurückzukehren oder dass der Papa dann mehr Elternzeit nimmt oder sich ein Wochenende frei zu nehmen. Und hier wird dann eben die Mutter dafür beschämt, nicht für ihre Kinder da zu sein. Also die Anspruchshaltung ist nicht die der Ernährerinnenrolle, sondern die der Kümmerinnen, die immer verfügbar ist, die jederzeit erreichbar ist und die ja eigentlich voll und ganz in ihrer Rolle als Mutter dann aufgeht und alles, was davon abweicht, wird dann beschämt. Und das gilt dann auf der anderen Seite auch für finanzielle Sachen. Also während Männer natürlich dafür gelobt werden und das eben auch in als Teil ihres Rollenmodells ist, dass sie Geld verdienen. Die Familie versorgen, ist es bei den Frauen genau andersrum. Also wenn jemand sich mit seinen Finanzen auskennt und das im Griff hat und für die Rente vorsorgt und so weiter, dann werden Frauen eher als kalkulierend und irgendwie ein bisschen merkwürdig wahrgenommen. Also die Anspruchshaltung ist eine andere und wir müssen uns eben darüber klar sein, dass wir auch alle diese Anspruchshaltung verinnerlicht haben. Wir sind damit aufgewachsen und wir hatten niemals die Option zu sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben oder diese Erwartungshaltung passt nicht zu mir oder so. Das ist alle, bei uns allen ist es drin. Und je nachdem, wie viel Mühe wir uns geben, das zu verlernen, können wir dann eben andere Wege finden.
Das vielleicht schöne Positive an beiden ist sozusagen, dass man zumindest, wenn man Equal Care anstrebt, darin ja eigentlich verbunden ist, finde ich, in diesem Unwohlsein sozusagen, das sich immer wieder einstellt. Und das finde ich einen total wichtigen Punkt, dass du sagst, es ist auch okay, wenn sich das, also es wird nie ganz verschwinden, weil wir sind nun mal Teil des Systems. Weil ich glaube, da gibt es so eine Erwartung auch, dass das dann irgendwie weggehen soll, so, ne, diese unangenehmen Gefühle, aber wir werden ja schwer sozusagen das patriarchale Mutterideal oder Vaterideal in einem Equal Care System leben können oder wollen. Also, ne, ich glaube, das ist ja eigentlich dieser Prozess des Verlernens, den finde ich auch so, ja, auch sehr praktisch oder mit guten Beispielen einfach, die hilfreich sind, glaube ich, beschreibst, dass es wirklich eine andere Haltung, sozusagen ja auch des Rollenbildes gegenüber bedeutet, beziehungsweise man könnte vielleicht verkürzt sagen, Equal Care bedeutet eigentlich permanent sozusagen mit dieser Auseinandersetzung des Rollenbildes zu tun zu haben, ja auch, oder das immer wieder reflektieren zu müssen, was sicherlich ein Hindernis ist, ne? Das erschwert es einfach sehr. Und dann hast du so weitere Faktoren, das fand ich auch selber aus meiner Erfahrung total spannend nochmal zu lesen, Was sind eigentlich die Faktoren, also die Voraussetzungen, um Equal Care dann auch wirklich sozusagen auf der Paarebene weiter zu ermöglichen? Da sprichst du ganz klar von dieser Entscheidung, die letztendlich auch Bindung ja voraussetzt, sozusagen. Ne? Also das hast du eigentlich auch eben schon gesagt. Also wir müssen das wollen, so, um gegen die Strukturen zu gehen. Und dann gibt es noch weitere Aspekte, sozusagen, die eine Art Voraussetzung letztendlich sind. Möchtest du da noch ein paar Punkte nennen? Also die Reflexion des Rollenbildes, diese Entscheidung. Was gibt's noch, was wir im Blick haben müssen, um Equal Care leben zu können?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Okay, alles gut. Ich soll mal gucken, ich weiß auch gerade nicht alle Punkte, aber ich habe zum Beispiel, war so, ich kann auch konkreter nachfragen, mit diesem Minimalismus-Punkt zum Beispiel. Also du hast das so, ich find, wo, ich weiß gerade nicht, wo das ist im Buch, bei dem praktischen Teil.
Ja.
Irgendwie so viele, da habe ich selber so gedacht, ah ja, krass, stimmt, so haben wir das natürlich nie bewusst entschieden, weißt du, dass wir jetzt irgendwie minimalistisch an bestimmte Dinge rangehen.
Okay.
Aber ja, es ist halt das, was sich ergibt oder was vielleicht Teil des Wertesets irgendwie sein muss. Sonst, also ne, wenn wir irgendwie
Ja. Ja, ja, ich.
Geld maximieren wollen, dann ist es auf jeden Fall die falsche Entscheidung. So. Ich
Ja.
weiß nicht, das sind doch noch, ja, vielleicht ist eine doofe Frage. Aber ich hatte
Ja,
so.
es sind nicht unbedingt Voraussetzungen, aber es sind weitere quasi Maßnahmen, die man ergreifen kann oder in die weitere Haltungsveränderungen. Also was man noch eben machen kann, ist zu versuchen, das eigene Leben so ein Stück weit zu entschlacken. Also wenn man dann schon dabei ist, an den Rollenbildern zu arbeiten und weiß, Equal Care bedeutet eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit diesem Thema und nimmt auch einen gewissen Raum ein, auch zeitlich, denn wenn man eben gemeinsam verantwortlich ist, auch für Kinder, bedeutet das mehr Kommunikation. Man tauscht sich sehr viel mehr aus. Man muss sich eben gegenseitig immer updaten. Also wenn man sich dafür entscheidet, dann kann man gucken, an welchen Stellen man vielleicht auch grundsätzlich andere Entscheidungen trifft. Und die haben oft damit zu tun, wie viel Geld man braucht und wie viel Geld man verdienen muss. Und es kann dann in Situationen eben ratsam sein, in denen man in der natürlich privilegierten Situation ist, genug Geld zu verdienen, dass man dann sagt, man reduziert zum Beispiel Arbeitszeit, um diesen Raum zu eröffnen, um über die Themen sprechen zu können, diese Zeit einander zu ermöglichen und dabei ein bisschen, ja, versucht minimalistischer unterwegs zu sein, minimalistischer in Bezug eben auf das Einkommen und auf die Ansprüche, die damit einhergehen. Und auch so die Frage, brauchen wir eigentlich ein Eigenheim zum Beispiel, könnte damit einhergehen. Also was sind die Ansprüche, mit denen man aufgewachsen ist? Was glaubt man, was es für ein gutes Leben braucht und passt das eigentlich zu uns? Und hier zu gucken, dass man vielleicht auch mal Prioritäten anders setzt als die Default-Option, die ja ist, das Einkommen zu maximieren und möglichst viel Geld zu haben. Das ist ja in einem kapitalistischen System einfach auch, ja, die Standardeinstellung quasi. Das ist das Ziel, möglichst viel Geld zu verdienen. Wer in Elternzeit geht, wird nach dem Einkommen entschieden und so weiter. Und hier neue Prioritäten zu setzen und zu überlegen, ob nicht vielleicht auch mit weniger Geld ein gutes Leben gestaltet werden kann, das viel besser zu einem passt und das positivere Beziehungen und vor allem mehr Zeit und Raum für Beziehungen ermöglicht, kann auch ein Teil davon sein. Dazu gehört auch, ein Netzwerk aufzubauen. Also sich mit anderen Eltern zusammenzuschließen. Und das hatte ich mir auch ganz anders vorgestellt, dass man mit anderen Eltern viel Zeit verbringt. Vielleicht auch so ein bisschen so wie bei mir das früher war, dass man dann in anderen Familien zu Gast war oder Kinder bei einem selber. Und es gab dann irgendwie so ein Geben und Nehmen. Und wenn man mal nicht konnte, dann gab man das Kind eben bei den Nachbarn ab oder sowas. Und in der heutigen Realität sieht es aber eben so aus, oder ich erkenne das jetzt eben mit eigenen Kindern, dass auch diese Art von Beziehungen und Netzwerken ja Zeit erfordert. Also dieses Bilden von Banden, von Verbündeten, Vertrauenspersonen sind Dinge, die man aktiv verfolgen muss, wenn man nicht gerade auf einem Dorf wohnt, wo man so eingebrannte Strukturen schon hat von ewig her. Und auch das kann ein Teil sein eines ja, neuen Wertesystems, dass man sagt, man räumt eben ganz aktiv solchen Beziehungen auch Zeit ein und gibt denen Raum und priorisiert sie gegenüber anderen Beziehungen, vielleicht auch sogar familiären Beziehungen, die ja oft sehr belastet sind, auch dadurch. Das kann ja auch ein Konfliktpunkt werden, tatsächlich, wenn Paare sagen, sie wollen jetzt gleichberechtigter leben, dass dann die Eltern, dass die Großeltern da ganz, ganz große Fragezeichen haben und da auch, ja, die geistige Gesundheit ihrer Kinder in Frage stellen oder ja, natürlich auch ihre eigenen Lebensweisen in Frage gestellt sehen, was auch zu großen Konflikten führen kann. Also hier sich so ein bisschen die eigene Familie aufzubauen, auch das kann Teil von Equal Care sein, auch eben Beziehungen der Kinder aufzubauen, vielleicht mit kinderlosen Freunden, die auch bereit sind, mal zu helfen, zu unterstützen und sich zu beteiligen an dem Leben. Da auch das kann ein Teil von einer stärker fair verteilten oder gleich verteilten Sorgearbeit sein.
Ja, das Buch heißt ja Fürsorge, wie Equal Care euer Familienleben rettet. Und ich finde, wie du das jetzt auch nochmal ja, erklärt hast, ist ja eigentlich der Grund oder der Schwerpunkt ist ja der Fokus auf Bindung, auf Beziehung, auf sozusagen ja der Wert ja, von Verbindung, würde ich sagen, ne? Und Beziehung an sich. Der zu einem größeren Wohlbefinden für alle beiträgt und vor allen Dingen, damit diese emotionale Arbeit nicht stereotyp bei den Frauen landet, sondern eben auch da fairer verteilt wird. Und ich weiß ja, du beschäftigst dich ja aber auch sozusagen, oder das machst du auch am Ende des Buches, ne? Du zoomst auch wieder raus. Also es gibt sozusagen ja auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit, für mehr Equal Care zu sorgen. Was würdest du sagen, ist da unser Motor? Oder ne, die Motivation letztendlich. Weil wir fangen, meinst du, wir fangen sozusagen an? Ist es sozusagen dieses von innen nach außen? Wir fangen in den Familien idealerweise an und spüren dann ja auch, was die Vorteile sind. Also ich denke, es hat ja auch wirklich viel mit mentaler Gesundheit zu tun. Und das wird dann immer mehr zur Motivation, weil wir, ja, wir brauchen ja Argumente sozusagen irgendwie um den Rest der Welt und ja, die EntscheidungsträgerInnen zu überzeugen. Also ich meine, vielleicht sehen wir es auch allein daran, wo das System teilweise zusammenbricht, ne? Dass wenn wir das eben anders lösen würden, eben mit mehr Fokus auf oder mit mehr Wertschätzung für Care-Arbeit, ja, dann würde das nicht passieren oder dann könnten wir das verändern. Ja, ich frage mich so, ne, was sind sozusagen diese, also irgendwie denkt man ja auch, man guckt ja in die Welt oder man, ich meine, wir als Eltern sind sehr mit der Care-Krise in Kontakt, allen Ebenen, aber man denkt ja sich auch immer, okay, wieso sieht es denn eigentlich keiner oder wo, wie spüren denn Menschen eigentlich diesen Wert? Und eigentlich könnten es ja alle in ihren Familien auch erleben oder nicht erleben halt, ne? Also genau, irgendwie kommt ja auch aus der Erfahrung vermutlich die Motivation.
Ja, also ein Teil, klar, kommt aus den Familien. Je mehr, je größer die Augenhöhe dort wird, desto stärker schärft sich auch der Blick dafür, was gesamtgesellschaftlich ungerecht läuft und wie stark Care-Arbeit abgewertet wird. Ich denke, was die kollektive Verantwortung für Sorgearbeit angeht, sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Höhepunkt tatsächlich schon erreicht ist, aber es spielen verschiedene Faktoren rein. Also wir haben eben zum einen eine ganz starke Überlastung von Frauen und von Müttern, die sich deutlich zeigt, eben in den Gesundheitsdaten für Mütter, auch in den beantragten Kuren und diesen Themen. Also es wird ganz klar, dass Mütter überlastet sind und mit dieser Verantwortung, also der direkten, der unterstützenden und natürlich auch der emotionalen Sorgearbeit für die gesamte Gesellschaft irgendwo überfordert sind. Das wird einfach zu viel, dadurch, dass eben Reallöhne gesunken sind und die meisten Frauen auch Lohnarbeiten gehen müssen. Es gibt eben diesen Familienlohn nicht mehr, also der finanzielle Druck wächst dort und die Gesamtarbeitsbelastung der Frauen ist einfach enorm. Und dass wir jetzt heute hier über dieses Thema reden, dass wir Begriffe kennen wie Care-Arbeit, wie Mental Load, ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es hier ein stärkeres Bewusstsein gibt, das, glaube ich, auf einem größeren Leidensdruck vor allem beruht. Und ein weiterer Faktor ist der demografische Wandel. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele, die von der Fürsorge für die Kinder in die Fürsorge der Eltern übergehen, weil es nicht genug Pflegepersonal und Pflegeplätze gibt. Hier wurde ganz, ganz viel kaputt gespart. Es sind totale, also Riesenlöcher, was die Pflegesituation angeht. Und auch hier wächst natürlich der Druck und die Belastung. Und hier verschärft sich diese Krise in einer Weise, dass man irgendwann Entscheidungen treffen muss. Und ich spreche im Buch ja auch davon, dass wir es mit einem moralischen Verfall zu tun haben werden. Also wenn es uns eben nicht gelingt, die Arbeitsbedingungen für Care-Arbeit zu verbessern, dann bedeutet das, dass sich schlechter gekümmert wird. Und sich schlechter zu kümmern, kann man im Prinzip gleichsetzen mit einem Werteverfall, wenn es dann eben okay ist, alte Menschen nur noch einmal umzudrehen und zu wickeln, wenn das als ausreichend gilt, dann sinkt quasi der moralische Anspruch, den wir haben an unser Zusammenleben miteinander. Und das wiederum, und ich denke, das kann man heute auch schon in verschiedenen Stellen sehen, führt dazu, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt sinkt. Also der Zustand der Sorgearbeit und die Art und Weise, wie wir mit denen umgehen, die sich nicht um sich selber kümmern können, ist wie so eine Art Gradmesser für den Zusammenhalt und für das Vertrauensverhältnis oder die Vertrauensverhältnisse in unserer Gesellschaft. Und hier gibt es ja einige Themen, die sich jetzt auch deutlich zeigen, wie beispielsweise durch diese Analyse, dass mehr junge Männer rechte Parteien wählen und Frauen emanzipierter werden. Seit der MeToo-Bewegung gibt es eine ganz große Schere, die sich da auftut. Die Frauen werden feministischer, werden selbstbewusster, während eigentlich die Männer in eine konservativere Richtung gehen. Und hier sehen wir also wieder Rollenideale, die auseinanderklaffen. Und das hat auch damit zu tun, wie wir mit Care-Arbeit umgehen. Und wir sehen dort im Grunde genommen, was passiert, wenn junge Menschen sich dieser Care-Arbeit verweigern und zum Beispiel nicht mehr sagen, wir halten jetzt den Mund, damit wir es hier alle harmonisch haben, sondern wir jungen Frauen, wir werden das jetzt anprangern, wenn wir hier belästigt werden. Oder wir haben keinen Bock mehr, ausgebeutet zu werden in unserer Mutterschaft. Wir haben das gesehen, was mit den Frauen in der Pandemie passiert. Die waren nämlich alle auf Instagram und auf TikTok. Wir haben jetzt Einblicke in das Leben von diesen Menschen und wir wissen, wenn hier die Kacke am Dampfen ist, dann sind es die Mütter, die dafür zurückstecken. Und wir haben jetzt eben eine neue Generation von Frauen, die auch aufgrund oder dank der sozialen Medien da eben eine größere Sensibilität haben und die sagen, nö, machen wir nicht mehr mit. Und auf der anderen Seite haben wir dann junge Männer, die eben mit ganz anderen Werten aufgewachsen sind und die von dieser Entwicklung völlig überrascht und schockiert sind. Die haben nämlich ihre Männlichkeitsideale in den letzten 50 Jahren nicht besonders groß verändern müssen. Und hier entsteht also auch ein Druck. Hier entsteht auch ein Druck, eine gewisse, Flexibilität, emotionale Arbeit, innere Arbeit auch von Männern zu erfordern. Und in welcher Weise das dann gelöst wird, weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob wir schon am Ende dieser Krise sind, uns an diesem Kipppunkt schon befinden. Aber ganz deutlich ist, dass hier dass künftige Generationen von sich aus sagen, nee, wollen wir nicht mehr. Und die jetzt eben die jungen Kinder haben, die sehr, sehr erschöpft sind, sodass ich hoffe und denke, dass diese Faktoren miteinander dann dazu führen werden, dass die kollektive Bereitschaft, sich um Care-Arbeit und Sorgearbeitende zu kümmern, wieder ansteigt. In Form von einer Verbesserung der Care-Infrastruktur, zum Beispiel mehr Kita-Plätze, bessere Pflege, bessere Arbeitsbedingungen für alle Leute, die in den Care-Berufen tätig sind. Wird ein entscheidender Schritt sein. Und wenn diese Schritte nicht gemacht werden, dann bin ich jetzt auch nicht so hoffnungsvoll, was das was das angeht. Ne? Also diese These der Retraditionalisierung, das ist auch jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass das passieren könnte, wenn wir in eine Situation geraten, in denen sich der Staat noch stärker zurückzieht aus dieser kollektiven Verantwortung, weil man ja eben dann auch als Eltern, als Mutter die Kinder nicht alleine lässt oder die eigenen Eltern, weil es ja, also das wäre ja völlig, das wäre ein Ausmaß an moralischem Verfall, das so eigentlich unvorstellbar ist.
Ja, das ist ja allerdings, da muss man sich andere. Müsste man sich andere Protestformen überlegen. Und ich finde, also ich finde, ein Buch ist ja durchaus trotzdem ein Mutmachbuch, es ja auch selbst anzugehen und auch in gewisser Weise in den Nachteilen, die es auch, also ne, in den Vor- und Nachteilen, sagen wir es so, vielleicht von Care-Arbeit verbunden zu sein, also über Geschlechtergrenzen sozusagen hinweg, um dann auch irgendwie gemeinsam die Kraft womöglich vielleicht noch zu entwickeln oder übrig zu haben. Also eben eher ja die Wut auf gegen das System eben zu richten und nicht gegeneinander. Beziehungsweise womöglich im Idealfall vielleicht dann auch genau das in eher in Kraft umzuwandeln, wirklich was zu bewegen. Wobei ja eben allein das Vorbild sein auf jeden Fall schon was bewegt. Und ich glaube, das ist auch was, ne, was Eltern sich wahrscheinlich sehr bewusst machen sollten, weil mir begegnet auch viel dieses, also immer schnell doch noch wieder so eine Ohnmacht. Ja, reicht denn das? Das ist ja alles immer nur der Tropfen auf den heißen Stein. Was sagst du denen, die da noch ein bisschen Mut brauchen?
Dass jeder kleine Schritt zählt. Jeder kleine Schritt, den wir machen als Eltern, sind Schritte, die die Kinder vielleicht nicht mehr machen müssen oder wo zumindest schon Fußspuren sind, in die sie treten können. Kinder, die jetzt aufwachsen mit Vätern, die alles machen, die genauso kochen, putzen und so weiter, die sich auch mal eine Woche alleine um die Kinder kümmern können, da kompetent sind, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Ja, die werden es in ihren eigenen Beziehungen leichter haben. Und zwar egal welchen Geschlechts. Also die Mädchen, die Frauen werden höhere Ansprüche haben, mutiger sein, auch diese Ansprüche einzufordern. Und die Jungs, die so aufwachsen, werden einfach mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit diese Dinge auch tun, sich dafür mitverantwortlich fühlen. Und allein das macht schon einen riesengroßen Unterschied. Also wenn wir uns vorstellen, wie viele Konflikte wir darüber in unseren eigenen Partnerschaften haben und dann davon vielleicht 10 oder 20 oder vielleicht sogar 40% wegnehmen könnten, das ist doch schon irgendwie ein toller Erfolg. Und dafür zu sensibilisieren und auch mit Kindern darüber zu sprechen, das kann auch ganz, ganz wichtig sein. Und natürlich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein, selbst wenn dann die Care-Arbeitsverteilung nicht verändert wird, aus welchen Gründen auch immer, dass man eben mit einem größeren Selbstbewusstsein sagen kann, ich mache jetzt mal eine Pause, weil meine Arbeit hier ist auch anstrengend und auch wertvoll und ich darf auch diese Pausen machen, um da eine andere Haltung auch mitzugeben zu Care-Arbeit. Und das sind ja vielleicht kleine Schritte, aber wir wissen ja, wie das wirkt. Und zwar nicht nur auf unsere eigenen Kinder, sondern auch zum Beispiel auf Kinder, die bei uns zu Gast sind, die das erleben, die vielleicht auch in ihrer eigenen Familie das nicht kennen. Und so kann man schon das noch weiter ausstrahlen, und vielleicht auch eine Wirkung haben auf Kinder, die, ja, von denen man das gar nicht gewusst hat oder gar nicht gedacht hat. Und auch alleine diese heterosexuellen Beziehungen, das Heiraten, das Kinderkriegen, vielleicht auch mit einem größeren Fragezeichen anzugucken. Und die Disney-Filme, die man sich immer so reinzieht, ne? Also wo dann die Lebenserfüllung ist, eine Partnerschaft und Kinder zu haben. Also das auch mit Kindern mal zu hinterfragen und zu sagen, es ist doch okay, wenn man keine Kinder möchte. Und es gibt auch andere Lebensmodelle und vor allem auch andere Familienformen, in denen Kinder glücklich sind und ne, also da eine größere Offenheit auch mit auf den Weg zu geben, damit die, ja, die Entscheidungsfreiheit, die Wahlfreiheit ein bisschen wächst und hoffentlich damit dann auch einfach die Lebenszufriedenheit, ohne dass man eben in solche Entscheidungen und Konstellationen so reingedrängt wird. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, ne? Das kann eine Familie nicht alleine leisten. Wir erleben das ja alle, wie wichtig die anderen sind, die anderen Kinder, die Kita, die Schule, die Vereine und so weiter. All das zählt natürlich auch, ganz klar. Also man sollte sich da jetzt auch nicht alleine verantwortlich fühlen. Das ist nicht erforderlich. Aber ich glaube, so auch für das eigene Wohlbefinden lohnt sich das immer. Auch und wenn es nur ein finanzieller Ausgleich ist. Also selbst das ist positiv für die Augenhöhe und wirkt sich gut auf die Beziehung aus.
Ja. Ja, ich danke dir für diese mutmachenden Worte und deine Zeit und dieses großartige Buch, das natürlich in den Shownotes verlinkt ist und ja, dem ich natürlich ganz viele LeserInnen wünsche. Und ja, es ist schön zu wissen, dass viele Menschen an diesem Thema an vielen Stellen schrauben. Genau. Dass wir Stück für Stück was bewegen. Danke dir.
Ja, ich danke dir, liebe Hanna.
Ja, ich hoffe, wie immer, das hat dir gefallen und war ein inspirierendes Interview für dich. Ich möchte dir, wie gesagt, das Buch auf jeden Fall empfehlen. Und wenn du regelmäßig mehr von mir lesen oder hören möchtest, dann kannst du diesen Podcast abonnieren und du kannst mein Newsletter abonnieren. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ich schreibe jetzt wöchentlich Impulse rund um Equal Care und feministische Mutterschaft und freue mich, wenn du da mitlesen möchtest. Ich sende dir liebe Grüße, wünsche dir schöne 2 Wochen und bis zur neuen Folge. Alles Liebe.